So, Röder. Gut, dass wir mal wieder zusammen sind. Ja. Lass uns kurz zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir uns zu deinen Füßen versammeln können und dass wir von dir lernen dürfen. Wir bitten dich, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du unsere Herzen bewegst. Jesus, bitte öffne du uns die Augen für dich und öffne unsere Herzen für dein Reden, dass ja, wir nicht kalt und oberflächlich dran vorbeigehen, sondern dass wir ja, uns treffen lassen von deinem Wort und uns bewegen, verändern lassen von deinem Geist. Jesus, danke, dass du in unserer Mitte bist, wie du verheißen hast. Danke, dass du nicht abhängig bist von unseren Gefühlen, wie es uns geht, dass du da bist und wirken willst und wirkst, Jesus. Bitte hilf du uns, dass wir, ja, dass wir uns bewegen lassen von dir, Herr. Danke für diese Zeit. Ja, vor einem halben Jahr, im April, haben wir ein Männerfrühstück gehabt, wo wir uns mit Abraham beschäftigt haben. Und ich hatte damals eigentlich vor, dass wir auch weiterhin uns mit Abraham beschäftigen. Und irgendwie ist dann eine Menge dazwischen gekommen, verschiedene Sachen so hier und da. Und dennoch habe ich mir eigentlich, ist mir eigentlich klar, dass wir da weitermachen sollten. Das, was Jesaja sagt, seht hin auf Abraham, unseren Vater. Das ist ja auch was Starkes, dass wir die Freiheit haben. Das ist eine Freiheit, sich an seinem Vater zu orientieren. Dass man nicht gezwungen ist, zu rebellieren. Denn das ist doch, es hört sich komisch an, ne? Aber es ist doch die Wahrheit. Das, was wir als junge Männer vielleicht, als Jugendliche, als junge Männer so durchlebt haben oder durchleben, ist: Ah, ich bin so eingegrenzt, eingeschränkt, und da ist dieser Vater vor meiner Nase, der mir sagt, was ich machen soll, was ich nicht machen soll, der mich nervt, der irgendwie mir im Weg steht, der meine Freiheit einschränkt. Ich will mich frei machen von diesen Fesseln. Das ist das, was in uns steckt, dieser Drang. Der steckt in jedem von uns. Ich will mich frei machen von diesen Fesseln. Und das ist, Brüder, das ist ein Zwang, der da auf uns liegt. Wenn ich das im Nachhinein so betrachte, dann ist das, dann erlebe ich das, dann empfinde ich das, das ist ein Zwang, der in mir ist. Eine Einschränkung, ein Fehlen an Freiheit, nämlich die Freiheit, etwas anzunehmen. Die Freiheit, meinen Vater anzunehmen und mich zu orientieren an dem, was er mir als Beispiel vorgibt. Die Freiheit dazu, mich ja, zu meinem Vater auch zu stellen in all seinen Stärken und in all seinen Schwächen. Und das ist auf der einen Seite, na, ganz weltlich, da hat jeder Mensch mit zu kämpfen, jeder Mann mit zu kämpfen, mit diesem Problem. Und es ist aber auch letztlich was Geistliches. Denn unsere Eltern sind uns gesetzt, eingesetzt als Schutz, als Begleitung, als ja, diejenigen, die uns erziehen, die uns hineinführen in dieses Leben und die uns gegeben sind, letztendlich als Beispiel von Gott her. Egal wie gut sie diese Rolle ausfüllen. Und deswegen ist eines der 10 Gebote, du sollst Vater und Mutter ehren, dass es dir gut gehe. Und du langes lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und letztlich ist es so, dass Jesus uns offenbart hat, dass Gott unser Vater ist. Und das macht so viel deutlich. All die Probleme, die ich mit meinen Eltern habe, es hat ganz viel mit meinem Problem mit Gott zu tun. All diese Rebellion, die in mir ist, all dieses Kämpfen, all dieses Gefühl, ich muss mich frei machen von diesen Fesseln, hat ganz viel mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Klar, es ist ein natürlicher Prozess, dass ich auch mich löse von meinen Eltern, einen eigenen Weg gehe, meinen eigenen Standpunkt finde, meine eigene Verantwortung übernehme für mein Leben. Aber das kann auf eine ganz andere Weise geschehen, als das, wie ich, wie du das vielleicht durchlebt hast in deiner Beziehung zu deinen Eltern. An viel Gott hat sich das anders gedacht. Und wenn es jetzt darum geht, dass wir aufschauen sollen zu Abraham, unserem Vater, dann ist das eine wunderbare Sache, dass wir zu Abraham schauen können, uns Abrahams Leben angucken können und uns daran orientieren können. Wegweisung für unser Leben finden können. So, macht doch mal alle eure Handys aus, bitte. Habt ihr alle eure Handys aus? Gut, okay. Gut, okay. 1. Mose 12. Wir haben also angefangen, uns unseren Vater Abraham anzuschauen und das, was er erlebt hat, woher er hergekommen ist, wie der Anfang seines Weges war mit Gott. Und er ist berufen worden als erwachsener Mann. Sein Ruf, der Ruf Gottes, kam zu ihm nach Ur. Das ist hier in den Kapiteln 11 und 12 ein bisschen von der Reihenfolge umgestellt. Ursprünglich ist es so gewesen, dass als Abraham noch in Ur in Chaldea war, er von Gott berufen wurde. Mit diesem Ruf von 1. Mose 12. Und dass dann er mit seinem Vater und der ganzen Sippe nach Haran gezogen ist, weil sein Vater nach Kanaan ziehen wollte. Dass in Haran sein Vater gestorben ist. Sein Bruder war schon in Ur gestorben. Er war verheiratet, sie hatten aber keine Kinder. Große Last, nicht nur in der Zeit, sondern bis heute hin. Und dann, irgendwie hat er sich aufgemacht von Haran. Irgendwie hat dieser Impuls, den Gott ihm gegeben hat, in Ur ihn nicht losgelassen. Und es hat eine lange Zeit gebraucht. Ich weiß nicht, es hat Jahre gebraucht, bis Abraham zu dem Punkt gekommen ist, dass er tatsächlich diesen Schritt im Glauben getan hat. Wo Gott zu ihm gesprochen hat, dieses Wort Gottes aufgenommen hat und umgesetzt hat in sein Leben. Wo er ganze Sache gemacht hat mit Gott. Das ist nicht eine Sache gewesen von Gott hat zu Abraham gesprochen und er hat alles gepackt und am nächsten Tag ist er gegangen. Nee, da war er noch überhaupt nicht an dem Punkt. Er hat in einer heidnischen Umwelt gelebt, in einer heidnischen Familie. Und er wusste nichts von Gott. Vielleicht waren da so vage Erinnerungen, Erzählungen von Noah und so, geisterten umher. Vielleicht wie wir das in vielen Völkern haben. Es gibt ja in vielen Völkern Geschichten von der Flut, die aber teilweise sehr unterschiedlich sind, sehr abweichend von dem, was wir in der Bibel von Noah gelehrt bekommen. Das heißt, die haben einander Dinge erzählt und teilweise wurden die auch ziemlich verwurstelt und dann mit dem Glauben an andere Götter zusammengewürfelt. Und ich weiß nicht, was Abraham tatsächlich noch wusste von dem, was passiert war in der Flut. Und was er von Gott wusste. Aber das wusste er, dass Gott zu ihm gesprochen hatte. Das hat er festgehalten. Das hat ihn nicht losgelassen. Diese Berufung Gottes, und diese Berufung Gottes war ja eine Berufung, die menschheitsgeschichtlich für uns alle von so großer Wichtigkeit und so großer Bedeutsamkeit war. Wenn die verloren gegangen wäre, weiß ich, was da passiert wäre. Wenn Abraham nicht an irgendeinem Punkt in seinem Leben diesen Schritt getan hätte, weiß ich, was dann passiert wäre. Durch ihn, durch seinen Nachkommen, sollte die ganze Menschheit gesegnet und erlöst werden. Durch ihn sollte Jesus in diese Welt hineinkommen. Das war Gottes Plan. Und durch ihn und durch seinen Nachkommen sollte der Name Gottes bekannt werden auf Erden. Sollte Gott bekannt werden. In dieses Volk hinein wollte er sich offenbaren. Und mit Abraham hat er diesen Anfang gemacht. Und deswegen ist er unser Vater. Unser Stammvater. Auch wenn wir nicht zu den Israeliten gehören, weil wir keine Juden sind. Und er ist unser Stammvater in diesem Gehorsam Gott gegenüber. Dass er letztlich dieses Wort Gottes festgehalten hat und danach gehandelt hat. In aller Schwachheit, wie wir sehen werden, aber er hat es getan. Und dann steht es hier in Vers 4 von Kapitel 12. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Er ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hat. Hat Gott zu dir gesprochen? In irgendeiner Weise? In deinem Leben? Hast du reagiert? Oder gibt es Dinge, die Gott dir gesagt hat, wo du noch nicht darauf reagiert hast? Gott nimmt sein Wort nicht einfach zurück, nur weil wir zu bequem sind, seinen Willen zu tun. Er hat es Abraham gesagt in Ur in Chaldea, lange Jahre bevor er dann losgezogen ist hier. Abraham wusste, dass dieses Wort Gottes ist nicht hinfällig. Es steht. Die Aufforderung, die da drin steckt, aber auch die Verheißungen. Gott hat sie nicht einfach zurückgenommen. Er musste lange darüber nachdenken. Er musste das lange hin und her bewegen. Weißt du, es gibt Leute, Männer, die so drauf sind, wenn sie irgendwas sich in den Kopf setzen, dann legen sie gleich los und hauen rein. Ja? Das will ich tun, also gleich los. Dann gibt es andere Männer, zu denen ich eher gehöre, die irgendwie eine Idee haben, eine Vorstellung, was sie vielleicht tun könnten, und dann ja, und dann wird das nochmal hierhin gewälzt und dahin gewälzt und dann wird das nochmal auf die lange Bank geschoben. Und dann denkt man nochmal drüber nach. Ist das denn jetzt auch alles so richtig? Bis es dann irgendwann ganz hinten runtergefallen ist. Und Abraham war auch so einer. Es war nicht unbedingt jemand, der so entschlussfreudig war, so jemand, der eine Idee gehabt, gleich ausgeführt, sondern hat ein bisschen Zeit gebraucht. Aber Gott kennt Abraham durch und durch und er hat seine Geduld, er hat ihn dennoch erwählt. Obwohl er um alle seine Schwächen wusste, hat er ihn erwählt. Er hat ihm so große Verheißungen gemacht. Und er musste ihm so große Verheißungen machen. Er muss uns so große Versprechungen machen. Er muss für uns am Kreuz sterben. Er muss uns so sehr lieben, damit wir ihm vertrauen. Ist das nicht krass? Gott hat uns geschaffen, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde und wir vertrauen ihm nicht, wir glauben ihm nicht, wir rebellieren gegen ihn, wir halten an der Sünde fest. Er muss alles geben, um unser Vertrauen zu gewinnen, obwohl er an sich doch so vertrauenswürdig ist. Er bräuchte uns doch gar nichts zeigen von seiner Liebe, von seiner Treue und dennoch, er kommt uns so weit entgegen, weil er weiß, wir sind so ungläubig, wir sind so, wir vertrauen ihm nicht. Deswegen gibt er Abraham alle Verheißungen, die man sich nur denken kann. Um ihn zu locken, um ihn zu werben. Komm, komm raus aus diesem Land, in dem du lebst. Komm raus aus dieser Welt, in der du eingepfercht bist. In dieser Finsternis. Komm raus ins Licht, komm zu mir. Komm in die Gemeinschaft mit mir. Ich habe was für dich. Was Wunderbares, was Großes. Und Abraham letztlich tut er diesen Schritt. Er entscheidet sich, das Wort Gottes anzunehmen, darauf zu vertrauen und es zu wagen. Und so sagt Gott zu jedem von uns oder hat zu jedem von uns gesagt, vertrau mir, wag dein Leben mit mir. Ich bin für dich gestorben, ich habe all deine Schuld getragen. Du kannst mir vertrauen. Geh raus aus dieser Welt. Halte dich nicht länger fest an diesen Dingen dieser Welt. Vertraue nicht auf diese Götter dieser Welt, sondern vertraue auf mich, folge mir nach. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm, sein Neffe. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Muss man dabei sehen, auf der einen Seite hört sich das sehr alt an. Abraham war auch alt schon. Aber wir müssen auf der anderen Seite sehen, die Leute damals sind noch sehr alt geworden, noch älter als wir es heute werden. Und das heißt, Abraham steht, er ist 175 Jahre alt geworden, ist noch nicht mal die Hälfte seines Lebens vorbei. Das heißt, er ist noch nicht so alt, auch wenn das sich sehr alt anhört. Ich weiß, wir können uns das total schwer vorstellen, ne? Aber was wissen wir schon? Dass die Dinge sich verändern. Das habe ich gestern gelesen. Ich weiß nicht, ihr wisst ja alle, Schildkröten werden sehr alt, ne? Die werden irgendwie so 200, 250 Jahre können die alt werden, aber so riesige Schildkröten. Ja. Ich habe jetzt gelesen, Krokodile auch. Krokodile können auch bis zu 200 Jahre alt werden. Wusste ich nicht. Krass, ne? Aber dass diese Dinge sich diese Dinge verändern sich auch. Die sind ja total unterschiedlich bei verschiedenen Tieren, Arten, wie alt die so werden können. Und wir Menschen, ne, wir haben so diese Erfahrung, naja gut, normalerweise so 70, 80 Jahre, durchschnittlich stirbt man so mit, ne, 75, 78 oder so. Ne. In anderen Ländern ist das anders. Da stirbt man wesentlich früher, durchschnittlich. Durchschnittlich heißt ja immer, es gibt Leute, die früher sterben und Leute, die später sterben. Und man weiß so, naja, die ältesten Menschen, die so derzeit mal so auf der Erde so rumwandeln, die werden so 110, 120 Jahre alt. So. Ja. Und dann sagen wir, ja, so ist das. Und so ist das immer gewesen. Ich weiß nicht, warum wir meinen, dass wir immer alles wissen. Und dass sich unser Gefühl so sträubt, wenn wir das lesen, dass Abraham 175 Jahre alt geworden ist, dann denkt jeder von uns hier in unserer Gesellschaft, die spinnen die Christen. Ist doch Quatsch. Nein. Was weiß ich denn schon, was zu Abrahams Zeiten los war? Da gibt es Archäologie und Quellen, die ich untersuchen kann, ne? Aber nein, ich sage aus meinem naturwissenschaftlich geprägten Hintergrund sage ich, es ist immer alles so, wie es jetzt ist. Alle Naturgesetze, wie sie jetzt gelten, galten auch vorher so. Warum sage ich das? Woher weiß ich das? Na gut. Also, damals ist es also so gewesen, dass Abraham 175, wir bleiben einfach bei der Bibel, man kann sich stundenlang darüber aufhalten, 175 Jahre alt geworden ist. Um 75 Jahre alt war er, als er diesen Schritt gegangen ist. Das heißt, es ist noch nicht mal die Hälfte seines Lebens vorbei. Wenn ich das auf mein Leben übertrage, und sage, na gut, ich werde durchschnittlich, 78 Jahre alt. Dann ist er so 30, 35. Also, noch gar nicht so alt. Dann lesen wir weiter. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Interessanterweise weiß Abraham immer noch nicht, ob er hier richtig ist. Er weiß es nicht. Er hat nur das Wort Gottes, dass Gott ihm das Land zeigen wird. Geh hin in das Land, das ich dir zeigen werde. Er geht einfach. Er weiß nicht, ob das das Land ist. Er weiß es nicht. Er geht aber. Er verlässt alles, was er verlassen soll, und geht. Und wartet darauf, dass Gott irgendwie... Er hat Gott schon einmal gehört. Gott hat zu ihm einmal gesprochen. Aber ob Gott nochmal zu ihm sprechen wird? Wann? Wo? Keine Ahnung. Und Abraham durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und da kommt er jetzt so nach Sichem, na, zu diesen wunderbaren Eichen, wo die Kanaaniter ihr Orakel befragen. Na, diese Eichen haben eine besondere Bedeutung, na, diese Terebinten. Und er kommt da so hin, na, und irgendwie kommt da dieser Tag, dieser besondere Tag. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Das war so ein kurzer Satz, weißt du? Und das ist der Wahnsinn. Wenn du plötzlich in deinem Leben, mein Gott sagt, hier, das ist das, wovon ich vor Jahren zu dir gesprochen habe. Jetzt bist du da angekommen, an dem Punkt, wo ich dich haben wollte. Und das ist großartig. Ein Stück Weg ist hier zu Ende. Abraham weiß, hier bin ich richtig. Jetzt bin ich da, wo Gott mich haben wollte. Wow. Und was fließt daraus? Anbetung. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Er baute einen Altar. Das ist das zweite Mal in der Bibel, dass davon die Rede ist. Das erste Mal, nachdem Noah mit seinen lieben Leuten und den vielen Tieren angekommen ist, am Land wieder, das ganze Gericht des Wassers hinweg ist und ein Neuanfang möglich ist. Ein Neuanfang auf der neuen Erde. Gott hat sich als treu erwiesen, hat Noah und seine Familie durchgetragen durch die Flut und nun haben sie einen Neuanfang und er baut einen Altar und opfert Gott Brandopfer und betet ihn an mit seiner Familie zusammen. Dieser Moment ist hier auch bei Abraham. Und irgendwo scheint hier diese Erinnerung bei Abraham da gewesen zu sein. Ja, jetzt ist es Zeit, Gott anzubeten, Gott ein Opfer zu bringen. Und das tut er dann auch. Er errichtet an dieser Stelle, an diesem Ort, an diesem Tag, wo Gott ihm gezeigt hat, jetzt bist du da, wo ich dich haben wollte. Und dies ist das Land der Verheißung, das ich deinen Nachkommen geben will. An diesem Punkt baut er den Altar und betet Gott an. Diesen besonderen Punkt. Und dann bleibt er aber nicht dort. Er zieht weiter. Vers 8, er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Das ist interessant, jetzt kommt er zu diesem Ort, zieht weiter. Er bleibt da nicht stehen an diesem Ort, sondern er zieht jetzt weiter, ein Stück weiter. Und dort schlägt er sein Zelt auf. Da steht nicht viel drin, aber das, was ich mir vorstelle, ist, es ist der Ort, wo er dann sein Zuhause baut. Dort an dem Punkt, wo ihm Gott erschienen war, war nicht unbedingt der Ort, wo er leben konnte. Es war ein Stück weiter. Er zog ein Stück weiter und dort baute er dann sein Zelt auf. Das heißt, er errichtete eine feste Zeltstadt mit all seinen Leuten und seinem ganzen Vieh. So ein Zentrum sozusagen, von wo er aus sozusagen dann lebte. Und das Interessante ist, dass er an dieser Stelle auch einen Altar baute. Gott will nicht nur, dass du ihn anbetest und dich an sein Opfer erinnerst und aus seinem Opfer heraus lebst, an diesem besonderen Tag, an dieser besonderen Stelle, wo Gott dir begegnet ist, auf besondere Weise, im Gottesdienst am Sonntag, sondern Abraham nimmt Gott und seinen Gottesdienst, seine Anbetung mit nach Hause, an dem Ort, wo er lebt, an der er seinen Alltag verbringt, sein alltägliches Leben. Da findet Anbetung statt. Da findet die Erinnerung an das, was Gott für ihn getan hat, statt. Immer wieder die Erinnerung daran, an die Erlösung. Das Opfer ist ja immer die auch das, im Vorhinein die Erinnerung daran, dass ein Opfer gebracht werden muss, um in Gottes Gegenwart zu treten. Das heißt, dass Schuld durch das Blut hinweggewaschen werden muss. Und er rief den Namen des Herrn an. Das spricht von Gebet hier. Er ruft den Namen des Herrn an. Und es wird uns gesagt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Es spricht davon, dass Abraham mit Gott gelebt hat an diesem Ort zwischen Ai und Bethel, in seiner Zeltstadt. Und es spricht aber auch davon, man kann es auch übersetzen, dass er den Namen des Herrn ausrief. Er hat mit Gott gelebt, mittendrin in seiner Familie. Er hat den Herrn verkündet in seiner Familie. Er hat darüber gesprochen, das hat ihn so bewegt. Gott hat mich aus dieser Stadt herausgerufen, hat uns hierher gebracht. Er hat uns große Verheißungen gegeben, dass er uns segnen will, dass er uns aus uns ein großes Volk machen wird. Und ihr müsst euch erinnern, sie hatten noch kein Kind. Sarah war unfruchtbar. Das war alles noch nicht zu sehen. Und er hat dennoch ganz stark daran festgehalten und hat mit Gott gelebt, in seiner Familie, in seiner Arbeitswelt auch. Er war ja ein Chef, es war ja nicht nur so, dass seine Familie mit ihm gelebt hat, sondern Mägde und Knechte und das ganze Vieh, seine Firma sozusagen. Er hat Gott verkündigt in der Firma, mittendrin. Er hat sich nicht geschämt, davon zu reden. Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Hier kommt ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte. Abraham verlässt diesen Ort, wo er eine Zeit lang gelebt hat, und zieht weiter. Vielleicht weil das Vieh einfach dort nicht genügend Nahrung bekommen hat, sind sie weitergezogen und ziehen ins Südland. Es ist dieses trockenere Südland. Negev. Was interessant ist, ist, was hier steht nicht, dass er wieder einen Altar baute. Hier passierte etwas Entscheidendes in Abrahams Leben. Es ist was Trauriges, etwas Tragisches. Die Frische der Beziehung zu Gott war verloren gegangen. Er ist weitergezogen und hat sein Leben eingerichtet ohne Gott. Ja, da war diese Geschichte, dass Gott mir begegnet ist. Er hatte zu mir gesprochen. Ja, Ich glaube an Gott, ja, aber ich bete nicht mehr. Ich bete ihn nicht mehr an. Ich lebe nicht mehr aus der Vergebung Gottes, aus der Reinigung, aus der Gnade Gottes. Wenn es Probleme gibt, dann versuche ich die irgendwie zu regeln, zu lösen. Wie man so Probleme halt versucht zu regeln und zu lösen. Wenn ich irgendwie Probleme kriege, Streit und Auseinandersetzungen da sind, ich bin sowieso nicht schuld. Es ist immer der andere oder die Umstände. Ich fange an, die Dinge, die Schuld zu verschieben. Weil ich ja keine Möglichkeit mehr habe, diese Schuld loszuwerden. Weil ich es nicht mehr in Anspruch nehme, das, was Gott mir gegeben hat. In meiner Not komme ich nicht mehr zu Gott. Ich rede auch nicht mehr über ihn. Ich habe nicht mehr diese Perspektive. Warum lebe ich eigentlich? Wofür? Wozu? Wohin? Ja, Gott hat zu mir gesprochen. Da war irgendwas. Ja, seine Verheißung. Ich kann sie auch noch auswendig hersagen. Aber sie bedeuten ihm nichts mehr. Er ist so in diesem Leben plötzlich wieder drin, als ob er nie aus Ur weggegangen wäre. Es lebte einfach nur an einem anderen Ort auf dieser Erde, aber letztendlich an demselben Ort, nämlich in dieser Welt. Und dann entsteht eine Hungersnot. Und diese Hungersnot ist nur ein äußerliches Zeichen für das, was in Abrahams Leben eigentlich innerlich stattfindet. Es wird Dürre in seinem Leben. Sein geistliches Leben ist ausgedörrt. Und dann ist Hunger da. Und wo zieht er hin? Er zieht hinab nach Ägypten, um dort als Fremder zu leben, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Er zieht hinab, geht hinab nach Ägypten, in die Welt. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen. Und das Wichtige ist, Abraham geht nicht alleine dorthin. Er nimmt seine Familie mit. Er nimmt seine ganze Firma mit. Hinein in die Welt. Die Probleme lassen sich schon lösen. In der Welt gibt es doch so kluge Menschen. Ärzte, Psychiater, Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, die wissen schon, ich muss hier zum Anlageberater, zum Dingsberater, wie heißt es hier, Unternehmensberater. Ich muss sehen, na, dass irgendwie, das geht ja alle, die Finanzkrise kommt. Wie verhalte ich mich jetzt? Ja, dann wird sich schon ein Fachmann finden lassen, ein Experte. Experten sind ja immer gefragt. Wird sich schon ein Experte finden lassen. Das ist sein Weg, das ist Abrahams Weg hier. Das ist unser Weg. Wie gehen wir mit dieser Hungersnot um? Begreifen wir, dass es eine geistliche Hungersnot zuallererst ist. Und dann erst eine materielle. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai, und in diesen Worten, die interessanterweise die ersten gesprochenen Worte Abrahams sind, die hier aufgezeichnet sind, die ersten Worte, die wir von Abraham hören, dieser ganzen Geschichte, sind diese Worte jetzt. Worte des Vertrauens, Worte des totalen Gehorsams gegenüber Gott, in Selbstlosigkeit und Liebe zu seiner Frau gesprochen. Alle, die es kennen, wissen es. Das ist überhaupt nicht so. Es ist, hier materialisiert sich, in diesen Worten materialisiert sich das, was in Abrahams Herzen passiert ist, über die letzten, was weiß ich, Monate, vielleicht Jahre. Siehe doch, Ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Wir denken immer, naja gut, die Frau ist 65, 70, das kann ja wohl nicht ganz hinhauen. Aber ich erinnere nochmal, auch Sarah ist 127 Jahre alt geworden. Na, man muss sich das ein Stück weit so vorstellen, sie ist eher in der Blüte ihrer Jahre, in der Mitte des Lebens. Na, ist vielleicht nicht mehr eine ganz jugendlich junge, aber es gibt schon Frauen, die vielleicht auch schon ein bisschen reifer sind, die aber trotzdem sehr schön sein können. Siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Was ist passiert? Abraham ist so von Sorge und Angst bestimmt. Er sieht nur noch das Negative. Und klar, diese Welt ist so. Die kann so sein, wie Abraham das hier beschreibt. So ist die Welt. So verrückt, so wahnsinnig. In ihrer Begierde, in ihrem Neid, dass der eine den anderen erschlägt, um einer Frau willen. Ja klar, gibt's das. Aber als Kind Gottes, der die Verheißung hat, ich will dich segnen, ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will deinen Namen groß machen, der dir flucht, werde ich verfluchen, in dir sollen gesegnet werden alle. Diese Verheißungen zu haben, wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Das muss meine Haltung sein in dieser Welt. Klar, die können mir sonst was. Die machen mich fertig in dieser Welt. Aber habe ich deswegen Angst? Ich brauche keine Angst zu haben. Fürchte dich nicht. Das ist eine grundsätzliche Aussage. In allen Büchern dieser Bibel, immer wieder sagt Gott zu den Menschen, die er anspricht, die Menschen, die er liebt, sagt er, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich brauche keine Angst haben. Klar habe ich Angst. Aber ich brauche mich nicht von Angst treiben lassen in meinem Handeln. Und das tut Abraham hier. Er lässt sich von Angst und Sorge bestimmen und treiben. Überlegungen aus seiner Angst führen ihn dazu, in bestimmter Weise zu handeln. Er sagt, da gibt es eine Gefahr. Und da müssen wir vorbeugen, Schatzi. Und zwar gibt es eine Gefahr für mein Leben. Für mein Leben gibt es eine Gefahr. Und wir müssen deswegen handeln, Schatzi. Ey, ist das nicht krass? Wie auf sich selbst fixiert dieser Typ geworden ist? Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Kein Gedanke mehr an diesen großen, herrlichen Gott, der ihn begegnet ist in Ur und der sein Wort über Jahre hin bewahrt hat und Treue erwiesen hat, dass er ihn genau das bestätigt hast, was er ihm gesagt hat. Kein Gedanke mehr an diesen wunderbaren, großen, treuen Gott. Kein Gedanke mehr an seine Verheißung. Nur noch ich. Und nur noch, lass uns das mal so regeln, dass es mir gut geht. Er hat das Ziel völlig aus dem Auge verloren, wofür er da ist. Dass er ein Gesegneter des Herrn ist, der ein Segen sein soll in dieser Welt. Da völlig vergessen. Er lebt nur noch für sich selbst und führt seine Frau dahin, zu sündigen, in die Sünde hinein, ganz bewusst. Damit ich geschützt werde, musst du jetzt sündigen. Musst du lügen. Schiebt seine Frau vor. Es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und der Pharao tat Abraham Gutes um ihretwillen und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele.
alles wunderbar. Der Abraham hat seinen Frieden. Was mit seiner Frau wird? Das Problem ist hier, dass Abraham einen Weg geht, der überhaupt nicht in Gottes Willen ist. Und der zur Zerstörung der ganzen Verheißung führen könnte. Wenn Sarah jetzt die Frau des Pharao wird und bleibt, dann gibt es keinen Nachkommen. Dann gibt es dieses Volk nicht, wovon Gott gesprochen hat. Und Gott lässt das in dieser Phase nicht zu. Er sagt, das ist mein Weg, das ist meine Verheißung und ich wache darüber. Ich lasse das nicht zu. Und das ist auch eine Ermutigung für dich und für mich. Lass uns sehen auf unseren Vater Abraham mit seinen ganzen Schwächen, mit seiner Ich-Sucht, mit seiner ganzen, mit seinem ganzen Versagen seiner Frau gegenüber. Gott bleibt treu, auch wenn Abraham untreu ist. Er steht zu seinen Verheißungen und wacht darüber, dass sie nicht auf die Erde fallen. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrahams. Da ließ der Pharao Abraham rufen und sagte, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, die geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Abraham sucht Gott nicht mehr. Er sucht seinen eigenen Weg. Was tut Gott? Gott sucht Abraham. Und wie kann Gott jetzt noch zu Abraham sprechen? Er hat gesprochen durch die Hungersnot. Er spricht hier durch einen Heiden in sein Leben hinein. Er sagt ihm, was ist denn los? Auf welchem Trip bist du denn? Wahnsinniger. Und dann steht in Kapitel 13, Vers 1, und Abraham zog aus Ägypten herauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm nach dem Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und jetzt denkst du, wow, das hat sich doch gelohnt, dass er nach Ägypten gegangen ist. Es ist richtig reich geworden. Gott ist gut. Gott beschenkt uns über die Maßen, selbst da, wo wir in die Irre gehen. Aber wir sollten nicht den Fehlschluss begehen und uns daran ein Beispiel nehmen, in dem Sinne, dass wir sagen, ja gut, lass uns mal für eine Weile in die Welt eintauchen, dann werden wir reich und dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube, dass das hier der Reichtum Abrahams ein Bild dafür ist, was in ihm geistlich passiert ist. Was tut er nämlich? Er ging auf seinen Tagemärschen vom Süden bis nach Bethel, bis zu der Stätte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Er ist durch diese ganze Erfahrung geistlich reich geworden und kehrt um. Er tut Buße in wahrhaftigem Sinne. Und das ist die Botschaft Jesu von Anfang an gewesen. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nah. Kehr um. Das ist auch seine Botschaft an die Gemeinden, die sieben Gemeinden. Die Botschaft an die sieben Gemeinden ist immer wieder, nicht an alle Gemeinden, aber an die meisten Gemeinden, tue Buße. An die Gemeinden. Nicht an verlorene Sünder, sondern an die Gemeinden. Sagt Jesus, tue Buße. Und auch hier, indirekt, durch den Pharao, sagt Gott zu Abraham, tu Buße, kehre um. Abraham kehrt um. Und das Krasse ist hier einfach die Gnade Gottes zu sehen, dass Gott Abraham nicht abstraft, ihn nicht fertig macht, sondern ihm einen Neubeginn schenkt, an dem Punkt, wo er ihn verlassen hat. Das ist echt große Gnade. Aber es ist auch so, das werden wir noch sehen, wenn wir weiter das Leben Abrahams dann betrachten, in weiteren Schritten hier. Dieser Weg nach Ägypten zurück, hinunter, hat sein Leben geschwächt. Auch für die Zukunft hin. Was hat er denn nämlich mitgenommen? Eine ägyptische Magd. Die wird noch zum Problem werden. Das heißt, so reich und so gesegnet er geworden ist durch diesen Weg, hinab nach Ägypten und wieder hinauf, wie uns Gott es auch zusagt, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Auch da, wo sie fallen, auch da, wo wir fehlen, versagen, wird Gott uns die Dinge zum Besten dienen lassen, wenn wir ihn lieben. Wenn wir bereit sind, auf seine Stimme zu hören und sei es, dass er uns durch einen Heiden mal die Meinung sagt. Dass wir bereit sind, umzukehren, zurückzugehen und Buße zu tun und wieder uns zu beugen und wieder seine Gnade anzunehmen und wirken zu lassen in unserem Leben. Das zeigt, dass Abraham Gott liebt. Und deswegen dient ihm auch dieser Weg nach Ägypten und wieder zurück zum Besten. Es demütigt ihn. Aber er ist reich geworden dadurch auch. Das heißt, wenn du zurückblickst und denkst, oh, ich bin durch so eine Scheiße gegangen. Ich habe so viel Mist gebaut. Jetzt gerade in der letzten Zeit. Gräm dich nicht darüber. Sondern kehre um. Gott wartet und sagt, komm, lass uns neu anfangen. Es wird vielleicht nicht so sein, dass alles sozusagen du alles hinter dir lassen kannst. Eventuell wird es Nachwirkungen geben von deiner Sünde, wie das auch bei Abraham sein wird. Aber Gott ist da, Gott ist gnädig. Und er will seinen Willen an dir vollenden. Die Verheißung, die er dir gegeben hat, will er ausführen, zu Ende führen. Er wacht darüber. Er hat hier Abraham in seiner Hand. Du kannst ihm vertrauen. Er hat dein Leben in seiner Hand. Selbst wenn du vielleicht so einen Weg gehen wirst in deinem Leben, was du vielleicht nicht willst, was ich auch nicht will, wofür uns Gott bewahren möge, was wir ja auch beten, führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Aber sollte es so sein, so wissen wir, Gott wartet, Gott ist treu. Und so sehen wir auf Abraham, unseren Vater, auch in seinem Versagen. Aber wir sehen vor allen Dingen auch auf seine Demut, umzukehren, zurückzukehren, Buße zu tun. Und das ist so wichtig für dich, für mich. Wir haben hier nicht einen Vater, der ein Held ist, von Anfang an. Der irgendwie der Übervater ist. Ja? Der einmal mit Gott angefangen hat und dann nur noch durch die Gegend stratzt. Ja? Und nur so strotzt von Glauben, Hoffnung, Liebe, Kraft. Nein, der versagt. Aufs Kläglichste. Weil er Gott verlassen hat. Die Liebe zu Gott. Erste Liebe. Die Intimität mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott, die alltägliche Gemeinschaft. Das ist der entscheidende Punkt. Der Altar steht ja immer noch da, aber er wird nicht mehr benutzt zwischen Bethel und Ai, denn Abraham ist weggezogen. Und er hat bei sich keinen Altar mehr hingebaut. Keinen neuen Altar. Er hat sich daran erinnert, ja, der alte Altar da oben, ne? Da steht da. Gott ist gut, aber er lebt nicht mehr mit ihm. Und deswegen versagt er so kläglich. Wir brauchen das, wir müssen täglich mit Gott leben. Wenn wir es nicht tun, dann rutschen wir ab, so wie da Abraham abrutscht, mehr und mehr hinab ins Südland, in die Hungersnot, in die Dürre hinein, mehr und mehr hinab nach Ägypten, in die Welt hinein. Und wir werden schuldig an unseren Liebsten. Und versauen uns auch für die Zukunft das Leben. Das will Gott nicht. Deswegen ist hier der Aufruf, das, was wir an Abraham sehen können, einerseits, dass bleib dran, Tag für Tag, lebe mit Gott. Halte fest an seinen Verheißungen. Lies sein Wort, seine Verheißung und seine Berufung, die er für dich hat, seinen Auftrag, den er für dich hat. Erinnere dich daran. Bete, rede mit ihm. Bete ihn an. Erinnere dich an das, was er für dich getan hat. Bekenne deine Schuld, dass du gereinigt wirst. Eine gereinigte Beziehung mit Gott zu haben, tagtäglich. Du hast dieses wunderbare Vorrecht. Du darfst mit dem allmächtigen Gott leben, Tag für Tag. Aber wenn du es nicht tust, du rutschst ab. Du brauchst das. Und es ist gut. Und dein Leben wird zum Zeugnis für andere. Du redest, weil du so erfüllt bist von der Beziehung mit Gott, redest du auch darüber. Mit deiner Familie. Du ermutigst sie zu Gott hin. Auch anderen Menschen gegenüber, auf der Arbeitsstelle oder in der Nachbarschaft oder sonst wie. Aber die Grundvoraussetzung ist, dass du mit Gott lebst. Sonst kannst du viel über Gott erzählen und über Jesus. Und es ist leer und hohl, wenn du nicht selber mit Gott lebst, Tag für Tag. Und wenn du selber mit Gott lebst, Tag für Tag, dann fließt es auch über. Und deswegen war es so wichtig für Abraham, dass er nicht nur ins Südland wieder zurückgekehrt ist, sondern dass er weitergezogen ist bis Bethel und Ai, zu dem Ort, wo er den Altar gebaut hat. Und dass er dort den Namen des Herrn angerufen hat. Nicht nur zu dem Altar hingegangen ist, wieder sonntags zum Gottesdienst. Nein, die Beziehung wieder aufgenommen hat. Wieder Vertrauen zu Gott gefasst hat und gemerkt hat, ja, es geht darum, dass ich tagtäglich mit ihm lebe. Ich will Buße tun. Ich will wieder mit Gott leben. Tag für Tag. Und darin ist er unser Vater und wir dürfen ihm darin nachfolgen. Und wenn du ein Vater bist oder ein älterer Bruder in der Gemeinde, junge Brüder hast, junge Geschwister hast, mit denen du lebst, dann ist es gut, dass du das mit ihnen teilst, auch dein Versagen. Weil sie daran lernen können, wie wir an Abraham lernen. Wir müssen nicht einander was vorspielen, indem wir dem anderen sagen, aber mir ist schon mal alles in Ordnung. Ja. Nein, da wo ich wirklich gefallen bin, wo ich nicht mehr mit Gott gelebt habe, wo ich versagt habe auch gegenüber meinen Allernächsten, meiner Frau, meinen Kindern, weil ich die Liebe zu Gott, die persönliche Beziehung zu Gott verlassen habe, da kann ich das bekennen. Mit Abraham hier. Die Geschichte ist überliefert worden. Sarah hat es bestimmt nicht groß ausgepackt vor ihren Kindern, vor Isaac. Abraham wird erzählt haben davon. Na, es macht demütig. Aber es verherrlicht Gott. Weil Gott so gut ist, weil Gott so gnädig ist, weil er so barmherzig ist, weil er so treu ist. Lass uns beten zusammen.
Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dieses Beispiel einfach haben von Abraham und von ihm lernen können, dass geistliches Wachstum damit anfängt, dass man Buße tut, Jesus, dass man umkehrt. Ja, ein frommes Leben aufgesetzt weiterführt, wo man versagt hat, sondern dass man ja wahrhaftig, mit einem wahrhaftigen Herzen wieder zu dir kommt. Bitte dich, dass du uns hilfst, da wo wir ja aus unserer Beziehung zu dir, wo es lau geworden ist und schwach ist, zu uns erneuerst.
dass wir Buße tun und umkehren und wirklich dich suchen, Tag für Tag, Jesus. Und das ist eine Sache, die, wofür wir uns entscheiden müssen, die wir aber letztlich nicht machen können. Wir können dich nur bitten, dass du uns erneuerst durch deinen Geist. Aber wir wollen uns dafür entscheiden, Jesus, dass du die erste Stelle in unserem Leben einnimmst, dass wir für dich leben. Und wollen dich bitten, dass du wieder hineinkommst, in noch größerer Weise, Tag für Tag, in unserem Alltag, Jesus. Wir wollen dich darin einladen, Jesus, wollen dich hineinnehmen in unseren Alltag, Jesus, wo wir leben. In unseren Familien, in der Arbeitswelt, in der wir uns bewegen, in dem Umfeld, wo wir uns bewegen, Jesus. Wir wollen da lernen von Abraham, dich hineinzunehmen, dir die Ehre zu geben, dich zu suchen und auch von dir zu reden, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns durch deinen Geist dazu fähig machst, Jesus. Danke, dass du uns liebst, dass du treu bist. Bitte segne du auch alle Brüder, die ja normalerweise hierher kommen, die mit zur Gemeinschaft gehören, die aber gerade vielleicht mittendrin in Ägypten sind, Jesus. Und bitten dich, dass du sie erreichst durch dein Wort. Und sei es, dass ein Heide zu ihnen spricht, dass sie zurückkehren zu dir, in die Gemeinschaft mit dir, tägliche Gemeinschaft. Wir bitten für unsere Brüder auch, Jesus.